Auch wunderschönen guten Morgen von mir. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder hier bin. Nein, ich war nicht die letzten 4 Wochen eingeschneit. War einfach viel los, war viel unterwegs im Urlaub und Ostern dann eben woanders verbracht und dann noch ein Turnier und dann noch bei einem Geburtstag von einem Cousin und so weiter. Und auf einmal gehen 4 Wochen ins Land. Genau, aber richtig schön wieder hier zu sein, zusammen mit euch Gottesdienst zu feiern. Genau, mit dem Thema Influencer. Jetzt kannst du mal, Tom, gerne die Folie anwerfen. Und Linde hat ja uns schon eine Definition gegeben von solchen Personen. Das sind sogenannte Influencer. Das sind Menschen, die machen teilweise Millionen, einfach nur in Anführungsstrichen dadurch, dass sie online eben ja, Videos posten, Sachen hochladen und eben andere Menschen im wahrsten Sinne des Wortes beeinflussen. Und es kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Unten rechts, Pamela Reif ist so, ich habe mal geguckt, ist in Deutschland so die größte, also die mit der größten Anzahl an Followern, also an Menschen, die ihr online folgen, die ihr Instagram oder was auch immer, auf was für Plattform sie unterwegs ist, ihr da folgen. Und sie ist so eine Fitness-Influencerin zum Beispiel. Ja, sie macht so Workout-Videos, dass man eben trainieren kann. Oder Ernährungstipps gibt sie, glaube ich, auch. Das wäre so eine Möglichkeit. Dann oben rechts, ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen, aber man sieht schon so ein bisschen, ne, geht auch um Mode oftmals bei Influencern. Oben links eine sehr fragwürdige Person in meinen Augen, das ist Andrew Tate, den Namen kenne ich. Der Typ bringt nämlich so ja, raus, was er denkt, was echte Männlichkeit ist. Ich kann euch sagen, könnt ihr euch mal angucken, könnt es auch lassen. Aber eben, das, warum ich das sage oder zeige, ist, das ist einfach die Realität. Ja, solche Menschen sind eben online unterwegs und beeinflussen viele Menschen, ja nicht nur Jugendliche, natürlich sehr stark, weil die einfach sehr stark damit aufwachsen. Aber nicht nur, es gibt auch ein paar, ich sage jetzt mal, harmlosere Beispiele. Unten links, das ist der Kabi, der macht einfach nur so witzige Comedian-Videos, aber hat damit auch inzwischen Millionen, über Millionen an Followern. Und sobald du das eben hast, kommen Firmen auf dich zu und sagen, hey, willst du nicht unsere Produkte bewerben? Willst du nicht irgendwie für dieses oder jenes da mit reinkommen? Genau. Und auf die Art und Weise werden Menschen halt beeinflusst. Und vielleicht sind jetzt manche hier so ein bisschen, die ja, lächeln da so ein bisschen drüber und sagen, ja, diese neuen Trends und die Jugend von heute. Ja gut, das ist einfach eine Realität, dass viele Menschen heute beeinflusst werden, aber wir müssen nicht so tun, als wären wir nicht auch alle beeinflusst von anderen Menschen. Jeder von uns hat irgendwelche Prägungen in seinem Umfeld. Jeder von uns ist geprägt. Größte Influencer unseres Lebens sind unsere Eltern. Ja, je nachdem, was für eine Familie wir haben, je nachdem, in was für einem Elternhaus wir aufwachsen, werden wir natürlich beeinflusst. Ja, es gibt Familientraditionen, es gibt irgendwie Dinge, die man so tut, die was mit uns machen. Das können unsere Freunde sein, das können schon auch Personen in der Öffentlichkeit sein, die andere sehr, sehr stark beeinflussen. Und das haben wir alle. Und wenn jetzt jemand von uns sagt, ja, ich lasse mich nur von Jesus beeinflussen, dann würde ich sagen, naja, dann müsste dein Leben aber ganz schön krass aussehen. Aber es ist absolut positiv, sich von Jesus beeinflussen zu lassen. Aber heute geht es mir gar nicht so sehr darum, von wem wir beeinflusst werden, sondern eher, inwiefern sind wir Influencer und inwiefern sollen wir in dieser Welt Influencer sein und wie sieht es aus, ganz konkret. Ich möchte noch kurz beten, wir können bleiben dazu sitzen und dann gucken wir uns das Wort Gottes an. Gott, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, Herr, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen, Herr, dass wir keine Angst haben müssen vor Verfolgung, Herr. Und ich bete, dass du einfach sprichst durch dein Wort zu uns, Herr. Ich bete, dass du uns zeigst, was du für uns hast und dass dein Geist jetzt einfach wirkt, Herr. Amen. Wir haben uns ja bis vor ein paar Wochen mit den Seligpreisungen beschäftigt. Und die Seligpreisungen waren ja so der Einstieg in die Bergpredigt von Jesus. Und nach der Bergpredigt, nachdem Jesus so die Verfassung seines Reichs Gottes, glaube ich, hat der Christian, ich weiß nicht, vielleicht so ähnlich hast du es, glaube ich, mal erwähnt, aber ist auch egal. Also das Reich Gott, die Bergpredigt ist schon sowas, wo Jesus klar macht, hey, so stelle ich mir es eigentlich vor, dass es auf der Welt zugehen sollte. Und wer die Bergpredigt liest und auf sein eigenes Leben anwendet, der wird merken, wow, ganz schön krasser Maßstab. Ganz schön herausfordernd, was da für ein moralischer, für ein ethischer Maßstab, was für ein Standard, der da gesetzt wird. Ich sage nur, liebe deine Feinde. könnte man schon ein komplettes Leben damit füllen, da eben drauf zu gucken und unterwegs zu sein. Und jetzt gucken wir uns an, was die erste Sache ist, die direkt danach passiert, von der Matthäus uns berichtet. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass er es genau an diese Stelle gesetzt hat. Das ist eine Begegnung, die ist gar nicht lang. Die finden wir in 3 von 4 Evangelien. Und zwar, genau, die Definition hat ja die Linda vorweggenommen, deswegen musste ich die nicht mehr reinbringen. Und zwar folgendes: Als Jesus vom Berg herabstieg, wo er die Bergpredigt gehalten hatte, folgte ihm eine große Menschenmenge und da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Das sind jetzt hier 3 Verse und die waren zu der damaligen Zeit explosiv in dem, was Jesus da getan hat. Die waren krass, das können wir heute gar nicht so nachempfinden, weil wir nicht in der jüdischen Tradition erzogen sind, weil wir auch nicht zu der Zeit gelebt haben, als wirklich so das Alte Testament, der alte Bund eben noch sehr, sehr präsent war. Ein aussätziger Mensch war damals, im wahrsten Sinne des Wortes, verflucht, der musste weg von allen anderen, der musste sich absondern, der musste, wenn andere Menschen in seine Nähe kommen, ganz laut rufen, unrein, unrein, weil er selber unrein war. Er musste andere davor warnen, er hatte Geschwüre auf der Haut und was auch immer und er musste sich absondern von anderen Menschen und dieser Aussatz, der war gerade im Alten Testament so ein Sinnbild für Sünde. Sünde, dieses Geschwür, das um sich greift, alles was, alle Kleidung, Häuser und so weiter, wo dieser Aussatz um sich gegriffen hatte, das musste weggemacht werden, das musste verbrannt werden, das musste zerstört werden, das musste vernichtet werden, da wurde rigoros mit Sünde umgegangen. Und jeder Mensch, der den Aussätzigen berührt hat, der galt selber auch als unrein. Wenn du irgendwie einen Aussätzigen in den Arm genommen hättest oder ihn irgendwie berührt hättest, dann wäre nach dem Alten Testament, nach dem Alten Bund, nach dem Gesetz, hättest du dich auch absondern müssen. Und ihr könnt mal lesen in 3. Mose 13 und 14, da ist ganz detailliert aufgeschrieben, was mit diesen Menschen passiert ist, wie mit denen widerfahren ist, wie immer wieder der Priester kam, um zu prüfen, okay, hat sich dieser Aussatz jetzt weiterentwickelt oder nicht? Ist es wirklich Aussatz? Ist es nur Schorf? Was muss gemacht werden? Was muss getan werden? Da wurde ganz stark ins Detail drauf eingegangen, was muss da passieren? Und es war alles noch so dieser alte Bund, wo das Unreine das Reine verunreinigt hat. Da war ein Mensch, der war vielleicht komplett sauber und rein und gesund, aber wenn der einen Aussätzigen berührt hat, dann galt er als unrein. Jesus, nach altem Bund, wäre in dieser Situation unrein geworden. Dieser Aussatz, der hätte sich vielleicht auf ihn übertragen können. Und deswegen ist es hier so verrückt und deswegen, ich meine, Jesus, wir wissen, Jesus hätte auch einfach sagen können, sei geheilt. Aber nein, es steht ganz explizit drin, er streckte die Hand aus und berührte ihn. Er sagt, ich will dich reinmachen. Und ich finde es auch so spannend, dass hier nicht steht, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Weil es auch eine Krankheitssache war. Ja. Sondern er sagte, nein, mach mich rein. Diese Mehrdeutigkeit, die einfach ganz da vorkommt. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch zu reinigen von eurer Sünde. Hier in dem Fall von diesem Abbild von Sünde. Und er sagt, ich will, dass du rein wirst. Und eben im alten Bund, da ging es ganz oft darum, sich fernzuhalten von Sünde und sich zu distanzieren von Sünde. Und natürlich ist es wichtig, dass man dann einen guten, reifen Umgang damit findet. Ja, also das kann auch heute noch so sein, dass es vielleicht sinnvoll ist, sich manchmal von Dingen zu distanzieren. Klar. Ja, also ganz praktisches Beispiel, wenn du in der Arbeit bist und du hast da vielleicht so eine Gruppe an Kolleginnen oder Kollegen und die reden sehr gerne schlecht über andere und du weißt ganz genau, du bist jemand, wenn du da mit denen viel Zeit verbringst und so damit rumhängst, dann fängst du das auch an und dann machst du da Sachen, die du selber nicht willst. Ja, dann ist es vielleicht gut, eine Mittagspause mit anderen Menschen zu verbringen. Ja, wenn du merkst, hey, ich werde dazu jemandem, das finde ich nicht gut. Dann ist es vielleicht gut zu sagen, nee, dann muss ich da auch Distanz reinbringen, dann muss ich mich auch selber schützen. Ich glaube, das ist einfach auch ein Zeichen von Reife. Aber wozu es nicht führen darf, ist, dass wir so eine Einstellung haben, ich muss mich oder wir müssen uns von dieser sündigen Welt fernhalten. Wer so ein bisschen die Historie des Bundes ETG, also von unserem Gemeindebund, kennt, der weiß, dass darin waren wir in der Vergangenheit sehr, sehr gut. Da haben wir uns zurückgezogen aus dieser bösen, bösen Welt und wollten uns abkapseln und wollten weg von den anderen sein und wollten nicht, dass die uns irgendwie verseuchen, unrein machen. Ja, es ging so weit, dass man eigentlich auch nur in ETG-Kreisen heiraten durfte, weil die anderen Kirchen, andere Freikirchen, ob da alles so gut läuft. Das war so diese Tendenz des Fernhaltens, des sich Distanzierens, des Wegbleibens. Und das ist aber, finde ich, dieses Denken aus diesem alten Bund. Und es steht dem entgegen, was Jesus eigentlich gelehrt hat und wozu er auf die Welt gekommen ist. Ich will dazu etwas später aus Matthäus ein Gleichnis von Jesus euch zeigen. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Jesus erzählt ihnen noch ein Gleichnis mit dem Himmelreich, also mit dem Reich Gottes. Ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Sauerteig wird in der Bibel auch oftmals in einem negativen Kontext verwendet, aber eigentlich bedeutet Sauerteig erstmal nur eine sehr, sehr starke Kraft. Ja? Mal geht es um den Sauerteig der Pharisäer, geht es um Heuchelei, was eben sehr starken Einfluss nehmen kann. Aber Sauerteig an sich ist in diesem Gleichnis positiv, weil es geht um die positive, verändernde Kraft, die das Reich Gottes auf der Erde hat. Wenn ihr euch das in den verschiedenen Übersetzungen anguckt und auch im Urtext, da ist es ganz, ganz klar, da heißt, das Reich Gottes ist wie Sauerteig. Nicht das Reich Gottes ist wie Mehl und der Sauerteig versaut oder durchsäuert, sondern nein, das Reich Gottes ist wie Sauerteig. Das kommt auch aus dem Kontext klar raus, weil vorher geht es um das Senfkorn. Das ist ganz, ganz, ganz klein und kommt in die Erde und hat dann einen großen Einfluss. Genauso auch hier, ein ganz, ganz kleines bisschen Sauerteig hat den Einfluss, einen halben Sack Mehl, und ich glaube im Original heißt es 3 Scheffel, zu durchsäuern. Und dann ist alles durchsäuert. Und das ist eine riesengroße Ermutigung. Weil Jesus sagt, liebe Leute, das Himmelreich, das Reich Gottes, auf dieser Erde geht es schon los. Hat Kraft, hat Macht, hat Einfluss. Und das finde ich sehr, sehr, sehr ermutigend. Wenn man sich die Welt anguckt, kann man manchmal das Gefühl haben, was ist denn da los? Und er hat zu Recht, es gibt ganz, ganz viele schlimme Dinge, die passieren, ob es Kriege sind, ob es Seuchen sind, ob es Krankheiten sind, ob es Unterdrückung ist oder sonst irgendwas. Und manchmal könnte man dieses Gefühl haben, das wird alles immer schlimmer und wir ziehen uns lieber zurück und schützen uns lieber und bauen lieber eine Burg um uns Ring auf und wir sind hier zufrieden in unserer kleinen Gemeinde, wo wir keine Angst haben müssen. Ja, wir müssen Sünde ernst nehmen und ja, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht leichtfertig mit umgehen. Aber Jesus sagt ganz klar, hey, nein, das Himmelreich ist stark. Ihr seid stark in mir. Was für einen Geist haben wir bekommen? Ein Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ein Geist der Kraft. Der Heilige Geist ist ein starker Geist, der uns erfüllt und der mit uns in dieser Welt was bewegen möchte. Und das sehen wir an ganz, ganz vielen Beispielen. Wir sehen es ja im persönlichen Leben, wo Menschen sich verändern, wo Menschen frei werden von Süchten, von Ängsten, von Krankheiten, von Sorgen, aber wo auch der Charakter verändert wird. Du wirst immer wieder sehen, wo Menschen durch Jesus, wenn sie mit Jesus leben, durch den Heiligen Geist verändert werden. Da ist eine Veränderung da, dass dieses bisschen Sauerteig in ihrem Innern das was verändert. Wo wir ganz, ganz viele Lebensberichte lesen können. Ich lese gerade mal wieder ein Buch über so einen Lebensbericht von einer Frau aus Nepal, die erzählt, wie ihre Familie verändert wurde durch Jesus. Wie ihre Mutter frei wurde vom Alkohol und solche Dinge. Wir können es aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene angucken. Ein Beispiel aus der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, das sehen wir so nicht in der Bibel, aber das ist uns übertragen, da haben die Juden, also die jüdischen Männer, in Gebeten immer wieder dafür gedankt, dass die 3 Dinge nicht geworden sind. Sie haben gesagt, danke Gott, dass ich nicht ein Heide, ein Sklave, eine Frau geworden bin. Ja. Und die Stellung der Frau hat sich durchs Christentum massiv verbessert. Ja, da wurde immer noch in einigen Dingen Schindluder mitgetrieben. Und ja, da war noch nicht alles gut und ist vielleicht auch noch nicht alles gut. Aber es hat sich viel getan. Wir sehen in der Apostelgeschichte ganz viele Frauen, die im Reich Gottes viel bewirkt haben, wo da einfach was nach oben ging. Dass die beiden Zeugen oder die Zeuginnen der Auferstehung, die ersten Zeuginnen Frauen waren, die das leere Grab gesehen haben. Das hätte damals kein Jurist gemacht, weil Frauen galten damals vor Gericht gar nichts. Sag nicht, dass wir nicht noch Wege zu gehen haben, aber da lief was. Ein anderes Beispiel, William Wilberforce. Wer hat schon mal den Namen William Wilberforce gehört? paar wenige, ja, ich glaube, es wird auch schon ab und zu meiner Predigt erwähnt, ein christlicher Politiker in Großbritannien, der dafür gesorgt hat, der mitführend dafür war, dass in Großbritannien die Sklaverei abgeschafft wurde, der gekämpft hat, sein Leben lang immer wieder gekämpft hat dafür und er es irgendwann hinbekommen hat, auch durch ein paar politische Tricks, aber er hat sich nicht abbringen lassen, hat gesagt, das muss ein Ende haben, diese Gerechtigkeit muss ein Ende, diese Ungerechtigkeit muss ein Ende haben. Er hat auf dieser Welt Reich Gottes gebaut, dass diese Sklaverei endet. Auch in Bezug auf Schwache, Kranke und Arme, die früher in den Gesellschaften ganz, ganz, ganz schlecht oftmals behandelt wurden. Das erste Blindenasyl wurde durch Thalassius, einen christlichen Mönch, gegründet. Eine Armenapotheke durch Apollonius, einen christlichen Kaufmann, so die erste, von der man mitbekommen hat. Oder eins der ersten Hospitäler, von dem man hört, Fabiola, eine Christin, die gesagt hat, hey, das ist so wichtig, dass sich in dieser Welt das Reich Gottes zeigt, an den Armen, Kranken, Schwachen, an diesen Menschen. Das Reich Gottes, wir haben Einfluss in dieser Welt. Ja, es geht nicht darum, den Himmel auf Erden zu erschaffen. Und gleichzeitig sagt Jesus zum Reich Gottes, siehe, es kommt und es ist schon da. Wir dürfen also nicht so leben, als ob hier auf der Erde, ja, nicht so wichtig, irgendwann sind wir mal im Himmel. Nein, wir sollen hier und jetzt das Reich Gottes bauen. Was heißt es, das Reich Gottes zu bauen? Was heißt es, ihn in diese Welt zu bringen, ihn groß zu machen? Ja, das heißt eben, dass Jesus, dass das, was er bringt, all die Verheißungen, die auf ihn zutreffen, dass die in dieser Welt wahr werden, dass die im Leben von Menschen wahr werden. Und wie kann das jetzt für uns ganz konkret aussehen? Ich will es mal an einem Beispiel so ein bisschen aufzeigen, jetzt gerade, das in die Gesellschaft jetzt eingekommen ist, Teillegalisierung von Marihuana. So. Ja, haben wir in der Schule zum Beispiel auch darüber diskutieren müssen, weil, naja, wir haben eine Schulordnung, wo eben drinsteht, wie ist der Umgang mit Alkohol, wie ist der Umgang mit Nikotin, mit sonstigen Sachen. Und bisher war Marihuana halt eine illegale Droge, deswegen konnten wir das in dem Kontext bringen. Jetzt haben wir aber volljährige Schülerinnen und Schüler, die sind Ü18, ja, die dürften laut diesem neuen Gesetz das konsumieren, also müssten wir das umschreiben. Und das ist jetzt die Frage, okay, was machen wir jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Vielleicht mal kurz zu dem Thema allgemein. Ich bin da jetzt kein Experte. Ich habe mich nicht so wirklich damit beschäftigt, nur so ein bisschen. Da ging dann auf Instagram von Influencern einige Posts dann auch rum, was es so damit auf sich hat. Und wie gesagt, jetzt mal zu meiner persönlichen Meinung. Ich glaube, es ist medizinisch riskant. Soweit ich gelesen habe, kann man da Psychosen von tragen. Vor allem bei jungen Menschen ist es so, dass wenn das Gehirn umgebaut wird, dass das da auch eine Rolle spielen kann. Ist halt auch einfach immer mal wieder eine Einstiegsdroge und beeinflusst die Persönlichkeit. Es kann auch sinnvolle medizinische, oder es gibt, glaube ich, auch sinnvolle medizinische Verwendungsmöglichkeiten dafür. Wie gesagt, da kenne ich mich nicht aus, bin ich jetzt kein Experte dafür. Worum es mir geht, ist jetzt aber auch primär Menschen, die vielleicht da drin in Marihuana, aber auch in anderen Drogen vielleicht oder in anderen Dingen, das können auch übermäßiger Konsum von Alkohol sein, von Computerspielen, von irgendwas, dass die von irgendwo da eine Erfüllung suchen, weil sie sagen, mir fehlt was in meinem Leben, ich habe irgendwie eine Lücke und ich will die irgendwie füllen und ja, vielleicht ist das ja die Sache. Und ob das jetzt Marihuana ist, ob das jetzt Computerspiele sind oder sonst irgendwas, ja, wenn es auf eine Art und Weise zustande kommt, dass du sagst, ich habe einen Mangel in meinem Leben, mir fehlt irgendwas, mir fehlt Glück, mir fehlt Freude, mir fehlt da was und ich will das irgendwie mir holen durch irgendeine Sache, dann zeigt mir das, hey, die Menschen, die suchen nach irgendwas. Und vielleicht gibt es jetzt einige, die sagen, hey, ich probiere es jetzt mal aus und guck mal, was mir dieses Kiffen bringt. Und wie gehen wir als Christen jetzt damit um? Ich glaube, dass bei einigen ganz viel Angst vorherrscht. Boah, die Jugend. Wie ist das jetzt für die Jugendlichen, wenn die auf einmal so leicht an Cannabis rankommen? Lasst mich euch aus Erfahrung sagen, die Jugendlichen kommen jetzt schon wunderbar einfach an Cannabis ran. Da ändert diese Teillegalisierung gar nichts. Also ich in meiner Schule wüsste, mit welchen Schülerinnen oder Schülern ich reden müsste, um an Drogen ranzukommen. Und das wissen die auch. Und nicht erst die Volljährigen. Das ist einfach schon so. Ja. Vielleicht sind es jetzt eher die Erwachsenen, wo manche Leute irgendwie denken, Mensch, jetzt plätschert mein Leben so vor sich hin, ich brauche mal einen neuen Kick, ich brauche mal irgendwie was Neues. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Meine Frage ist so ein bisschen, wie gehen wir jetzt damit um? Gehen wir da jetzt mit so einer angstvollen Einstellung um? Sagen wir, boah, wir müssen aufpassen oder nein, unsere Kids und unsere Gemeinden und unsere Freundeskreise und unsere Familien. Und ja, man kann sich Sorgen machen, glaube ich schon. Es ist berechtigt, sich da Gedanken drüber zu machen. So wie mit allen anderen Substanzen und sonstigem auch. Oder gehen wir mit einer Reich Gottes Einstellung da rein und sagen, hey, wir haben doch diesen Menschen eigentlich jemanden vorzustellen, der diesen Mangel, den sie vielleicht haben in ihrem Leben, diese Suche, die sie vielleicht haben nach Erfüllung, nach Liebe, nach was auch immer es sein mag, wir können ihnen jemanden vorstellen, der das alles bietet. Verstecken wir uns in solchen Diskussionen, sagen, wenn es darum geht, na, willst du auch mal probieren und sagen, oh, nee, ich darf nicht, als Christ soll ich das nicht oder wie auch immer. Oder sagen, stellen wir uns selbstbewusst hin und sagen, ich brauche das nicht. Das ist nichts, was mich irgendwie reizt, weil ich habe jemanden, ich kenne jemanden, durch den habe ich Glück und habe ich Freude. Dann habe ich Erfüllung und dann, ja, brauche ich das nicht. Wenn da vor allem, wenn da irgendwie auch so die Gefahr drin steckt, keine Ahnung, was es mit mir macht oder so. Da gab es letztes oder vorletztes Jahr bei der Summer Week, bei der Freizeit, wo ich dabei war, gab es so eine Situation, die ich da ganz spannend fand. Da waren zwei Jugendliche, haben sich unterhalten. Der eine hat den anderen gefragt, hey, willst du nicht auch mal Kiffen ausprobieren? Hast du nicht auch mal Bock? Und dann hat der andere Jugendliche gefragt, wieso? Warum? Wozu? Ja, wenn du das machst, dann bist du so entspannt und dann bist du so glücklich und so. Und dann hat der andere Jugendliche gemeint, also ich fände es eigentlich ganz schön kritisch, wenn ich mir jetzt irgendeinen Stoff reinziehen müsste, um glücklich zu sein. Mich ja völlig abhängig davon, dass ich irgendwie glücklich werde. Und ich fand es so stark, das war so ein junger Jugendlicher, ich glaube, der war, ich weiß nicht, war er 18, 19. Und da ging es nicht darum, den zu verurteilen, so, boah, wie kannst du nur und sonst irgendwas, sondern er hat mir gezeigt, hey, ich habe da was Besseres, ich habe Jesus. Ich brauche das nicht und ich wünsche dir eigentlich, dass du das auch hast, dass du nicht von so einem Stoff abhängig wirst, dass du nicht irgendwas brauchst, dass du dir irgendwie reinziehen musst, um irgendwie Glück zu haben, um Erfüllung zu haben, sondern ich will dir was viel, viel Besseres zeigen. Und ich wünsche mir für mich, für uns, dass wir, und jetzt kommen wir wieder weg von dem reinen Thema mit Drogen, dass wir in dem Bereich, aber auch in sonstigen Bereichen, dass wir lernen, der Menschheit, der Welt zu zeigen, hey, es gibt da jemanden, der meint es gut mit dir und der will deinen Mangel ausfüllen. Und das schreibt Paulus, finde ich so schön, in Philipper 4, Vers 19, was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Mit allem versorgen, was ihr braucht. In der anderen Übersetzung steht da eben Mangel. Und wo auch immer Menschen so eine Erfüllung suchen, ja, natürlich brauchen wir menschliche Dinge. Also wir müssen auch mal was essen und es ist gut, dass wir mit anderen Menschen zusammen sind. Und wir brauchen auch natürlich ganz menschliche Dinge. Aber ich glaube, wenn du nach einer Erfüllung suchst, nach wirklich einer tiefen Erfüllung, das kann dir nichts in dieser Welt bringen. Das kann dir nichts in dieser Welt auf diese Art und Weise bieten, wie Jesus Christus, der jedes Bedürfnis, jeden Mangel erfüllen kann. Und wie gehen wir in Gespräche, wie gehen wir in diese Welt raus? Gehen wir raus einfach nur mit diesem Ohr, ich halte mich fern von Sünde und ich will damit nichts zu tun haben und ich will weg davon? Oder erkennen wir, dass Menschen auf der Suche sind? Erkennen wir, dass die Menschen Hunger haben, dass sie Durst haben, dass sie was brauchen und dass Jesus derjenige ist, der sie erfüllt? Haben wir Angst davor, dass wir auch verunreinigt werden oder sagen wir, nein, wir tragen den in uns, der andere reinigt, wir tragen den in uns, der hingeht und sagt, sei gereinigt, sei geheilt. Du musst dich nicht mehr verstecken, du musst nicht mehr auch irgendwie mit Schuld leben und sonst irgendwas. Lasst uns die sein, die Licht reinbringen. Lasst uns die sein, die Vergebung aussprechen, die Gnade ins Leben von Menschen bringen. Lasst uns diejenigen sein, die für andere da sind. Lasst uns diejenigen sein, die nicht andere Menschen verurteilen. Das ist auch Sünde, das ist auch nicht unser Job. Lasst uns die sein, die andere Menschen lieben und die sagen, hey, wo in dieser Welt sind Bedürfnisse? Wo in dieser Mensch suchen Menschen was? Und was können wir ihnen geben? Wir können ihnen den bringen, der sagt, ich kann dich mit allem versorgen, ich kann all deinen Mangel ausfüllen. Wir alle werden beeinflusst von anderen Menschen in unserem Umfeld. Das bedeutet, auch wir können andere Menschen beeinflussen. Wir können Influencer für andere Menschen sein. Das bist du, ob du willst oder nicht. Kommt darauf an, in welchem Bereich du es bist. Kommt darauf an, ob du es dir selber bewusst machst oder nicht. Ich bin mir dessen immer wieder bewusst, wenn ich in der Schule bin. Das ist für mich immer wieder ein Gedanke, wo ich denke, boah, wie krass. Ich habe jeden Tag teilweise hunderte junger Menschen vor mir und ich beeinflusse die. Ja, vielleicht nicht im Großen, ja, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, die aktuelle Erdbebensituation in der Türkei anspreche oder sonst irgendwas oder die englische Grammatik einführe und dann auch mit meinem Verhalten, mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit dem, wie ich mit Menschen umgehe, beeinflusse ich andere. Wenn ich Evangelium predige, beeinflusse ich andere. Wie ich mit anderen Menschen rede, wie ich ihnen begegne, beeinflusse ich andere. Jesus sagt uns zu, dass wir das Reich Gottes in diese Welt bringen sollen, dass wir ihn in diese Welt bringen sollen, mit seinem Geist, in seiner Kraft, in Liebe. So dürfen wir andere Menschen beeinflussen. Und da ist jetzt meine Frage, wo sind wir, wo bist du, wo bin ich in unserem Leben Influencer und wo müssen wir uns das vielleicht bewusst machen? Wo müssen wir vielleicht ganz, ganz neu auch beten? Jesus, Herr, lass mich Einfluss nehmen in meiner Arbeitsstelle, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie. Lass mich dein Licht da reinbringen. Lass mich jemand sein, der hier beeinflusst mit Vergebung, mit guten Worten, mit Gnade, mit Hoffnung, mit Licht, mit Leben. Lass mich dein Evangelium in meine Umwelt tragen. Lass mich ein Influencer sein. Lasst uns mit breiter Brust in diesem Bewusstsein, wir sind Botschafterinnen und Botschafter der Liebe Christi. Lasst uns damit in diese Welt rausgehen und diesen Menschen, diesen Jesus vorstellen, diese Hoffnung bringen, diesen Einfluss bringen, den er bringt ins Leben. Weil ich bin überzeugt davon, wenn unser Leben mehr und mehr von Jesus beeinflusst wird, dann wird das Leben sich gut entwickeln. Dann wird unser Leben hell werden. Dann wird das Leben von anderen hell werden. Aber verstecken wir uns? Gehen wir weg? Halten wir uns fern? Haben wir Angst? Denken wir immer noch alter Bund? Wir lassen uns verunreinigen? Oder sagen wir nein? Der neue Bund sagt, dass Jesus gekommen ist, um Menschen freizusetzen. Menschen zu heilen und Menschen zu reinigen. Und er ist nicht mehr auf der Erde, aber wir sind's. Lasst uns seine Hände sein, lasst uns seine Füße sein, dahin gehen, wo manche Menschen vielleicht nicht hinwollen. Lasst uns seine Worte sprechen. Lasst uns mit seinem Lächeln lächeln. Lasst uns andere Menschen segnen in seinem Namen. Amen. Ich bete jetzt noch und danach werden wir eine Zeit der Anbetung haben. Und mein Wunsch und mein Gebet ist wirklich, dass wir da alle, ja, uns Zeit im Jahr, vielleicht einfach Zeit, Gott anzubeten. Dann macht es vielleicht ist einfach auch die Zeit, darüber nachzudenken. Gott, wo kann ich Einfluss nehmen für andere Menschen? Wo kann ich dich zu anderen Menschen bringen? Wo legt Gott uns jetzt vielleicht jemanden aufs Herz? Wo legt Gott dir vielleicht jemanden aufs Herz, wo du merkst, hey, da kann ich Einfluss nehmen für dich? Und wie kann es aussehen? Und bitt ihn darum, bitt ihn, dass er dich erfüllt mit seinem Heiligen Geist, mit diesem Geist der Kraft und der Liebe. Und der Besonnenheit, dass du weißt, wann und wie, in welcher Situation. Lass uns das raustragen in unser Leben, in unsere Arbeit, in unsere Familien, in unsere Freundeskreise. Ich bete. Lass uns dazu aufstehen. Das Musikteam kann schon mal nach vorne kommen. Herr Jesus, ich danke dir für dich. Herr. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns von Schuld zu befreien, um uns frei zu machen, Herr. Frei zu machen von schlechten Süchten, von Abhängigkeiten, von Verletzung, von Schuld, Herr. Ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst in dieser Welt, Herr. Und ich bete, ich kann für mich nur beten, aber ich bete für uns alle, Herr. Ich brauche so sehr deine Kraft und deine Liebe. Ich brauche diesen Geist, der mich erfüllt und der mich in diese Welt rausgehen lässt, um dein Reich zu bauen, Herr. Und ich bete, dass wir nicht mit Angst getrieben sind, Herr. Du hast diese Welt überwunden. Du hast diese Welt überwunden, Herr. Und lass uns wirklich in diese Welt rausgehen für dich und dein Reich bauen. Das Reich, das aus Liebe, aus Gnade, aus Güte besteht, Herr. Ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns es aufs Herz legst, welche Menschen ja, für uns da das gerade sein können. In welchen Situationen können wir dich reinbringen? In welche Situationen können wir dein Licht gerade reintragen, Herr? Lass uns Influencer sein für dich. Lass uns Influencer sein für dein Evangelium, für deine gute Botschaft, Herr. Lass uns mit Liebe zu anderen Menschen gehen, Herr, und sie freisprechen, ihnen Hoffnung bringen, ihnen deine Erfüllung vorstellen, deine Erfüllung zeigen, die du uns hast, dass sie dich, das lebendige Wasser, das Brot des Lebens, kennenlernen, Herr. Nur du kannst es machen, Herr, darum beten wir. Amen.